Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Flo.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul. Der Matthias war ein bisschen überrascht, dass er sich dann mit seinem Namen vorstellen muss. Dann wird der Flo wenigstens bedacht. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Staffel 2b, würde ich sagen, von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir haben uns wieder mal eine kleine kreative Auszeit genommen, in der wir nicht kreativ waren.
Aber die Mannschaft selbst, auch nicht.
Aber wir sind zurück. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die Saison ist vorbeigegangen ohne Titel und vor allem am Schluss noch ein paar Rückschlägen. Ich glaube, wir haben aber auch eigentlich ein paar Höhepunkte noch nicht besprochen, aber die liegen so weit zurück, dass sich keiner mehr darin erinnern kann, weil alles überschattet wird von dem Transfersommer, der jetzt auch im Mittelpunkt, würde ich sagen, unseres heutigen Plausches stehen soll. Und nur, um das nur kurz zusammenzufassen, haben wir in den letzten Wochen 6 neue Spieler verpflichtet. Wer kann sie alle aufzählen?
Der Flo sicher.
Soll ich?
Ja, bitte.
Einen hätte ich vergessen.
Franck Kessié, Andreas Christensen, Pablo Torre hättest du vergessen.
Den hätte ich vergessen.
Rafinha, Lewandowski und Koundé.
Für Transfersummen von über 150 Millionen insgesamt, wobei 3 Spieler davon zusammen, glaube ich, 2 Millionen ausmachen. Mhm. Inklusive, also Christensen, Kessié und Pablo Torre sind 2 Millionen für Pablo Torre, plus wahrscheinlich Add-ons. Ja. Und dann ja 150, 160, je nachdem, wie es sich dann mit den ganzen ja, Zusatzprämien entwickelt für die anderen 3 Spieler.
Genau. Wir sind Erster zumindest, was Transferausgaben angeht. Also endlich steht Barca mal wieder am ersten Platz international.
Auch bei den Schulden weiterhin ganz vorne, ja. Wobei auch natürlich da 3 wirtschaftliche Hebel aktiviert wurden.
Mhm. Palancas, genau.
Die auf die wir dann auch eingehen werden, die, wenn ich mich nicht täusche, über 500 oder über 600 Millionen, je nachdem, ja, wie viel es dann am Schluss ist, weil ich glaube, genaue fixe Zahlen gibt es noch nicht, die natürlich auch wieder frisches Geld in die Kassen bringen, aber ändert halt nichts an, keine Ahnung, 1,5 Milliarden Schulden.
Aber es hat mir auf jeden Fall den Sommer versüßt, auf Twitter die ganzen verzweifelten Chelsea-Fans schreiben zu hören oder auch an Julian Nagelsmann. Alles anscheinend Leute, die keine Google-Suche über 10 Sekunden zustande bringen, um zu schauen, wie Barca Spieler verpflichten kann.
Ja, vor allem Julian Nagelsmann, also als Bayern-Coach, der einfach nur den anderen deutschen Teams die Spieler wegkauft, muss man jetzt auch nicht sich so weit aus dem Fenster lehnen. Aber naja. Auf jeden Fall, trotz all dieser Ausgaben, muss man festhalten, dass keiner der Spieler bisher registriert werden konnte bei der Liga. Das gilt auch für Dembélé, der seinen Vertrag verlängert hat, aber nach Auslaufen des alten Vertrages, deswegen wie Messi nicht mehr als Bestandsspieler gilt, sondern neu registriert werden muss. Und es sollen noch weitere Spieler verpflichtet werden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wer auch immer sich angesprochen fühlt, Matthias, du lachst so schön. Was haltet ihr von den bisherigen Transfers, inklusive der Abgänge natürlich? Oder was hältst du davon? Was ist deine Meinung?
So viele Abgänge sind es ja leider noch nicht. Ja?
Heute ist einer dazugekommen. Oscar Mingesa ist zu Celta gewechselt.
Ja, das war ja schon kolportiert worden. Schade um ihn, aber das Niveau, das wir brauchen würden, hat er nicht gehabt. Ja. Also ich glaube, man muss mal, ich würde es mal getrennt betrachten. Also wirtschaftlich würde ich mich jetzt mal außen vor lassen. Wir können ja gerne dann auf bestimmte Spieler oder gerade wahrscheinlich Lewandowski wird sicher dort zur Diskussion noch führen. Aber ich finde sehr gute Verpflichtungen. Ich habe leider kein einziges Vorbereitungsspiel gesehen, sondern nur die Zusammenfassungen. Aber es macht Lust auf mehr, was man gesehen hat und was man liest, scheinen die Neuverpflichtungen ziemlich eingeschlagen zu sein. Abgesehen von Lewandowski, der noch kein Tor geschossen hat, aber dafür hat Dembélé, 5 Tore, glaube ich, in 4 Spielen oder so geschossen.
Ich glaube 3 Tore.
Also ein Doppelpack hat er geschossen. Dann hat er ein Tor jetzt noch gegen die New York Red Bulls geschossen.
Ja, gegen Miami wird er auch getroffen haben, hat jeder getroffen gefühlt.
Ja, und dann glaube ich noch dieses eine Vorbereitungsspiel in Spanien, oder? Aber da bin ich mir nicht sicher, das müsst ihr mal nachschauen. Und Paul zückt das Handy für alle Zuhörer.
Audiobeschreibung.
Ja.
Auf jeden Fall hat er mehr Tore geschossen als die ganze Ligasaison letzte Saison, weil er hatte nur 2 Tore erzielt.
Wirklich?
Ja, dafür halt, was ich 11
Assists. Ja,
und also ich freue mich sehr, dass einerseits das Ganze mal ein Ende hatte, dieses Hin und Her mit dem Melé. Und ja, die letzten Monate bin ich ja dann schon irgendwann davon ausgegangen, dass er verlängert. Und er verlängert auch, indem er noch auf einen nicht unwesentlichen Teil des alten Gehalts verzichtet. Also schon ein, finde ich, muss ich sagen, ein Meisterstück, was dort dem Vorstand gelungen ist. Aber und offensichtlich Xavi dürfte ja auch da seine Hände im Spiel gehabt haben und sich sehr für den Melé eingesetzt haben und auch den Melé zugeredet haben. Und ja, jetzt fängt da halt eine neue Zeitrechnung an. Ein Spieler, der nicht mehr 150 oder 130 Millionen gekostet hat oder 100, sondern eben kann auch dieses Laster mal ablegen. Und da ist die Erwartungshaltung sicher eine andere und man lässt ihn sicher ein bisschen mehr.
Da habe ich persönlich gesagt ein bisschen meine Zweifel. Also erstens, 4 Tore waren es. Also ja, genau in der Mitte zwischen euch beiden. Aber ich glaube, wenn er fit bleibt, kann er das Label ablegen. Was ein bisschen meine Sorge ist, was ist, wenn er sich klassisch im letzten halben Jahr richtig eingehängt hat, weil er gewusst hat, es geht jetzt um einen großen Vertrag, hat nicht den bekommen, den er wollte, aber immer noch einen guten Vertrag. Und wenn er sich jetzt quasi wieder im Privatleben wieder so sehr gehen lässt, dass sich die Verletzungen häufen und das wieder ein Problem ist, dann wird er, glaube ich, dieses Label als teurer Spieler nicht ablegen. Ansonsten, wenn er so weitermacht wie bisher, glaube ich schon, dann bin ich bei dir.
Aber ich glaube schon, also ich habe gerade heute so 2 Fotos gesehen von ihm von vorletzter Saison und letzter Saison, wie er quasi zum Schuss ansetzt und sein Oberschenkel ist einfach doppelt so umfangreich wie vor 2 Jahren. Das heißt, ich glaube, er hat sich schon reingehängt und auch da irgendwie drauf geschaut, selber individuelles Krafttraining zu machen und sich da irgendwie zu entwickeln. Dann in seiner Ernährung dürfte mitspielen. Ich glaube, dass die Ehe ihm gut tut, dass er irgendjemanden zu Hause hat, der ihn auch vielleicht ein bisschen am Boden hält.
Ja.
Erdigt, ja. Und ich glaube schon, so was ich gelesen habe und auch gesehen habe, finde ich, merkt man, er spielt mit viel mehr Freude, er wirkt glücklich. Ich habe sogar Videoclips gesehen von der USA-Tour, wo er Spanisch gesprochen hat.
Der strahlt dauernd. Ja,
also ich glaube, dass die Stimmung auch schon sehr gut ist, was mich zum weiteren Faktor...
Und er ist ein Führungsspieler mittlerweile.
Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, hängt wie bei ganz vielen Spielern, die jetzt gekommen sind, also Koundé, Rafinha, Lewandowski, alle die irgendwie, und auch und Kessié auch, die alle davon erzählt haben in ihren Antrittspressekonferenzen, dass Xavi der entscheidende Faktor war.
Komisch, dass sie das bei Koeman nicht gesagt haben.
Ja, sehr komisch. Aber wir dürften jetzt wirklich einen Trainer haben. Ich meine, wir müssen schauen, sportlich hat sich natürlich weiterentwickelt von Koeman, was jetzt nicht die große Leistung ist, aber der irgendwie wieder ein bisschen Hoffnung da reinbringt und der auch aufgrund seiner Spielerkarriere, die noch nicht so lange her ist, wie zum Beispiel bei Koeman, weil viele junge Spieler wissen nicht, wie Koeman gespielt hat, aber sind aufgewachsen und haben Xavi gesehen in der Blütephase von Barca, die, glaube ich, dann, wo wir schon einen Pull-Faktor damit haben auch. Ja. Also gerade Koundé, der da ewig lang auf Zeit gespielt hat bezüglich des Chelsea-Transfers, wo sich Sevilla und Chelsea schon einig waren und darauf gewartet hat, dass Barca ein Angebot macht. Also das sind schon Faktoren, genauso Rafinha ist ja, habe ich gelesen, sein Vater war in einer Musikband, die Ronaldinho immer einfliegen hat lassen und war gut mit Ronaldinho befreundet während seiner Zeit in Barcelona. Und deswegen hat er den Kindheitstraum bei Barca zu spielen. Also es sind schon, es herrscht wieder ein bisschen Optimismus rund um die Mannschaft, was möglich ist. Wie gesagt, bei manchen Transfers, Lewandowski ist, glaube ich, kurzfristig ein guter Transfer. Ich bin noch immer nicht begeistert von den 3, 4 Jahren sind es, glaube ich. Und nach 3 Jahren könnte man den Vertrag Clubseite kündigen, müsste aber eine Entschädigung zahlen an Lewandowski.
Wo auch niemand weiß, zumindest habe ich es nicht gelesen, wie hoch diese Entschädigung ist.
Ja.
Wahrscheinlich annähernd sein Gehalt, was bedeutet, ist eigentlich 4-Jahres-Vertrag und dann.
Ja. Ja. Und was aber schon positiv ist, ist, dass du eine neue Gehaltsstruktur jetzt etabliert hast, aus der eigentlich nur noch ein paar Spieler rausstechen, also am meisten De Jong, wo man auch merkt, dass die katalanischen Medien da sehr großes Programm fahren, da einen Druck aufzubauen, dass er entweder Gehalt reduziert oder transferiert wird. Aber weiters auch Sergio Busquets und Jordi Alba, die über 10 Millionen netto verdienen, die auch noch weit drüber sind eigentlich über diesem Gehaltsgefüge und wo man schauen muss, dass die vielleicht irgendwie, dass man da die Verträge anpasst. Bei Busquets glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, der geht nächstes Jahr. Alba, glaube ich, wird schon noch 1-2 Jahre spielen wollen. Müsste man schauen, ob man das machen kann. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, was diese Strukturen angeht, die ja völlig aus dem Ruder gelaufen sind unter Bartomeu.
Vor allem finde ich, also das mit den Verträgen ist ein guter Punkt. Ich finde aber, dass beispielsweise ein Busquets eigentlich das auch verdient hat. Weil sein Gehalt ist nicht das, das den Wahnsinn betrieben hat. Er hat, also wenn jetzt sein Gehalt, ich weiß nicht genau, bei welcher Höhe es liegt, wenn es bei 12 Millionen liegt, wenn es bei 15 Millionen liegt, ist halt einfach, er war seit was, sind wir jetzt 14 Jahren, einfach einer der tragenden Stützen. Er, sein Gehalt war nicht das Problem, weil das ist noch ein Level, das du eigentlich mit den Einnahmen in den letzten Jahren locker hättest stemmen können. Das Problem war der Wahnsinn drüber für Coutinho, Griezmann und so weiter. Kennen wir eh alle und deswegen finde ich es auch irgendwie gewisserweise...
Messi muss man da auch erwähnen, ich meine...
Ja, wobei Messi, bleibe ich dabei, war das Problem, glaube ich, eher, dass das halt den gesamten Rahmen gesprengt hat. Ich glaube, er hat es trotzdem refinanziert, aber es hat halt die Relationen verschoben für alle anderen Spieler, vor allem für die Star-Transfers. Aber ich finde, Busquets soll halt nochmal jetzt gescheit absahnen. Das hat er sich verdient, weil auch wenn die letzten Jahre jetzt nicht mehr so überragend sind, also spielerisch einfach als vom Verein her, was der beigetragen hat für die besten Jahre in der Vereinsgeschichte, wahrscheinlich auf einem ziemlich lächerlichen Gehaltsniveau in den ersten Jahren dafür, welche Rolle er hatte, soll er das noch einstecken. Da finde ich Sergio Roberto schlimmer, da finde ich Alba schlimmer, der zwar besser flanken kann, als der Flo behauptet, aber trotzdem zwischen Genie und Wahnsinn wandelt.
Das lässt sich diskutieren.
Aber er also wirklich immer wieder ein großer Risikofaktor ist, gerade auch mit sich daneben benehmen, den Kopf nicht bewahren und so weiter. Finde ich schlimmer, Busquets finde ich in Ordnung, das heißt nochmal ein Jahr kassieren und dann geht er wahrscheinlich eh, was ich auch schade finde irgendwo. Aber genau, also nochmal kurz wegen der Beleg, ich hoffe natürlich auch, dass es besser ist, es ist ja auch in seinem Interesse, dass er gesund bleibt. Ich warte es nur ab.
Und er hat nur einen 2-Jahres-Vertrag.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist schon noch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann. Er hat auf sehr viel Gehalt verzichtet. Aber auch mit dem Hintergedanken denke ich mir, dass er in 2 Jahren gut aufspielt.
Genau, es vielleicht geht in beide Richtungen. Vielleicht dann
bessere Angebote bekommt oder auch bei Basel ein besseres
Verlängerungsangebot. Genau, oder einfach nicht mehr. Wobei das mitten Beste, in der globalen Wirtschaftskrise versucht.
Wobei das Beste an der ganzen Dembélé-Verlängerung ist, dass sein Agent anscheinend einfach null Kommission bekommen hat, der, was weiß ich, 20 oder 40 Millionen Kommission wollte.
Ja,
gemeint hat, Chelsea wird das bieten und kein Verein wollte den auch nur anfassen. Das hat mir sehr viel Genugtuung gebracht, muss ich sagen.
Ja, das war schon sehr stark gelöst von Laporta und Co. oder eher Alemanni und Co. Dass sie da wirklich hart geblieben sind. Mir hat auch gefallen von Xavi, dass er dann diese vermeintlich strikte Linie mit er spielt nie wieder aufgegeben hat und so überhaupt mal die Tür geöffnet hat zur erfolgreichen Rückrunde in meinen, oder zumindest ein großer Teil davon war Dembélé ja trotzdem eben zur Vertragsverlängerung. Aber um da jetzt nochmal dann zurückzukommen mit den weiteren Neuzugängen, was natürlich schon auch auffällt, ist, dass der Großteil davon Offensivkräfte sind. Gleichzeitig ist bei den Abgängen überhaupt keine Offensivkraft dabei, was bedeutet, dass es Stand jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Stürmer gibt, beziehungsweise offensiv, also für die Dreierreihe vorne, wobei Braithwaite natürlich aus der Reihe fällt und wahrscheinlich, also auf jeden Fall verkauft werden soll, vielleicht sogar wirklich auch abgegeben wird.
Vertrag soll möglicherweise sogar aufgelöst werden.
Genau, also da wird es wahrscheinlich eine Lösung geben. Memphis hingegen hat wahrscheinlich angesagt, ich bleibe.
Nein, es ist jetzt gerade vorhin eine Nachricht, habe ich gelesen, dass seine Anwälte mit Barca verhandeln, dass sie ihn freistellen und er dann gratis zu einem Verein gehen kann und er möchte dann zu einem Top-Club gehen. Mhm. Aber nur, wenn es gratis ist. Also sie werden keine Transferablöse für ihn kassieren, was ich auch total okay finde. Ich finde Memphis ist gekommen zum Zeitpunkt, wo es echt scheiße waren und er hatte auch andere Angebote, die nicht schlecht waren, wo er mehr verdient hätte bei guten Clubs. Ich finde, das sollte man ihm auf jeden Fall ermöglichen, weil er sich auch nie daneben benommen hat. Echt ein sehr sympathischer Kerl.
Also ich finde es sogar schade, wenn er geht, muss ich sagen.
Aber du kannst ihn halt nicht mehr halten, weil sonst sperrst du halt Leuten wie Ferran Torres, für die du viel gezahlt hast, oder Ansu Fati die Plätze irgendwie ab.
Ja, oder halt Memphis will nicht spielen. Ist halt einfach, das ist auch das, was er sieht, aber ich gebe dir recht. Also gerade unter Koeman zum Beispiel hat er ja eigentlich, glaube ich, wie viel, ein Drittel der Tore geschossen oder so der Mannschaft. Also absurde Statistiken eigentlich gab, gerade dafür, wie schlecht die Mannschaft war. Und sonst wäre die Ausgangsposition noch viel schlimmer gewesen. Mhm. Also finde ich auch, das sollte man ihm ermöglichen. Gerade weil eben er hat realistisch gesehen, sofern da nicht irgendwas wirklich Schlimmes passiert mit der Sturmreihe vorne und alle ausfallen, wird er halt keine Chance haben.
Aber der soll ja auch abgegeben werden.
Aber ausgeliehen, was ich gelesen habe. Weil sie sehr große Hoffnungen haben. Und es gab anscheinend auch schon gute Angebote für ihn. Also ich glaube, den wollen sie noch ein bisschen entwickeln lassen.
Schauen. Und wenn wir auf 5 unten, also von 8 auf 5, beim Dreiersturm.
Von 8 auf 5?
Ja, aber kurz. Lewandowski,
Aubameyang, Dembélé, Ansu Fati,
Rafinha,
Ferran Torres. Sechs Spieler. Das heißt, du hättest jede Position quasi doppelt besetzt. Das wäre okay. Ziemlich gut.
Eigentlich. Dann geht es wirklich, finde ich, langsam in Ordnung, gerade weil man halt Ansu in der idealen Welt würde ich ihn gern immer durchgehend sehen, aber halt mit seiner Verletzungshistorie ist es sicherlich sehr gut aufzupassen, ihn nicht zu überlasten. Ja. Aber ja, mir gefällt es halt nicht, dass er quasi jetzt so viel, also ich glaube, es wird auch voran, sehe ich schwierig, wie er da, also welche Rolle er dann kommende Saison einnimmt, der auch so ein Spieler ist aus meiner Sicht, der verdammt wichtig war im letzten Jahr, viel Schwung reingebracht hat. Und auch einfach ein Zeichen war, dass so ein Spieler im Jänner einfach zu Barca wechseln will, von City, ist schon ein Statement. Und wenn der zu kurz kommt.
Ja, und vor allem hat er sehr mannschaftsdienlich gespielt. Also war sich nie zu schade, die Läufe zu machen, um anderen Räumen aufzumachen. Hat sehr viel nach hinten gearbeitet. Pech im Abschluss gehabt, aber sonst starke Leistungen.
Ja, oder auch gerade gegen Madrid hat er, glaube ich, in der 46. Minute, also wirklich unmittelbar nach Anstoß, diese riesen Chance vergeben und ich habe mich schon so wieder aufgeregt und 3 Minuten später hat er dasselbe Ding einfach reingemacht.
Ja.
Und das ist einfach verdammt stark, zweimal in die Position zu kommen und beim zweiten Mal die Nerven zu behalten, wenn du es gerade so verbockt hast. Also schon sehr viel Qualität auch.
Ja, stimmt.
Aber ich würde sagen, das bringt uns eigentlich zum Hauptpunkt Lewandowski. Du hast ja schon angeschnitten, was du denkst, Matthias, was ist deine Meinung dazu?
Also ich finde, wir hatten uns ja schon, noch bevor die Saison zu Ende gegangen ist, glaube ich, darüber unterhalten. Da wurde ja schon kolportiert, dass die Möglichkeit bestünde, dass er kommt. Und wir haben gesagt, 20 Millionen, dies und jenes, das wäre okay, bla bla bla. Es sind jetzt im Schluss über 50 Millionen sind es geworden, glaube ich.
Ablöse. Ja, 45 plus 5 oder so.
Ja. Und keine Frage für einen Spieler seines Alters, 34.
Wird jetzt, glaube ich, Ende der Woche 34.
Ja. Ist es sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, seine Qualität als Neuner stellt fast niemand in Frage. Er muss sich halt beweisen in einer etwas wettbewerbsfähigeren Liga als der Bundesliga, in der ja, wie du schon angesprochen hast, Paul, die Bayern eigentlich die Konkurrenz auch dadurch ausschalten, dass sie immer die besten Spieler abkaufen.
Was zu einem Zeitpunkt auch Lewandowski war.
Genau das wollte ich gerade sagen, der eben auch von Dortmund kam seinerzeit. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen. Ja? Wenn man schaut, es gibt keine anderen Spieler, die vielleicht diese Strahlkraft haben wie Lewandowski und die du jetzt hättest verpflichten können, auch wenn es für 50 Millionen ist. Und die dazu auch noch ins Gefüge passen könnten. Also einen, die sehr gut, meiner Meinung nach, die Mannschaft bereichern oder eine gute Ergänzung sind. Und insofern finde ich es eine sehr, sehr guten, sehr gute Verpflichtung. Ich bin niemand, der diesen Florentino Perez-Kurs jemals gut geheißen hat. Man muss Spieler kaufen, die T-Shirts verkaufen, ja? Also die dann den Umsatz des Marketings ankurbeln. Aber als Zeichen, dass Barcelona da ist und als so ein bisschen Leuchtfigur für den Verein, die ein bisschen gefehlt hat, finde ich eben einen alten Führungsspieler, der eine sehr, sehr gute Investition. Ja. Wie gesagt, an den 50 Millionen die kann ich leider nicht gutheißen. Ja. Das hat sich nicht geändert. Zwischen 20 und 30 hätte ich gut gefunden, vor allem auch, weil es die Bayern bekommen, das Geld. Ja. Also das widerstrebt mir ziemlich. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Verpflichtung. Vor allem jetzt, nachdem diese ganzen wirtschaftlichen Hebel, diese Palancas alle aktiviert wurden, glaube ich, dass es keine schlechte Investition ist, dieser Kauf.
Ich bin zwiegespalten bezüglich Lewandowski, aber auch bezüglich der Transferstrategie im Großen und Ganzen. Also ich glaube schon, dass er jemand ist, der wieder Strahlkraft hat auf einer globalen Superstar-Ebene, das glaube ich schon. Ich glaube auch, also ich meine, es war ja, glaube ich, nach zwei Tagen nach dem Transfer gab es keine Lewandowski-Shirts mehr im Store, weil die Ws zum Drucken ausgegangen sind, weil so viele Leute Lewandowski-Shirts gekauft haben. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass er schon also auf dem Weg ist, mehr Tickets zu verkaufen für die Präsentation als bei Ronaldinho damals. Mhm. Das, glaube ich, 25.000 waren oder sowas. Mhm. Ich glaube, dass er sportlich gut reinpassen kann. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Länge des Vertrags, wobei man auch gelesen hat, also er schaut sehr fit aus. Und Guardiola hat ja damals beim Bayern gesagt, dass er der professionellste Spieler ist, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat.
Wobei Guardiola, wie wir alle wissen, auch die Neigung zu Superlativen hat.
Ja, genau. Also das alles außer Zweifel. 50 Millionen ist wesentlich zu viel. Auch was Rafinha angeht, bin ich mir nicht sicher, bin ich mir eigentlich sicher, dass 50 Millionen zu viel ist. Auch wenn er ein sehr vielversprechender Spieler ist, der, glaube ich, viel bringen kann. Aber wenn du vorne eh schon auch den Dembélé hast und andere Spieler, die gut reinpassen, finde ich schwierig, zwei Leute um 100 Millionen nochmal zu holen. Und insgesamt spricht das ein bisschen, also ich habe ein bisschen die Sorgen, dass diese Transferstrategie zu kurz gegriffen ist, weil die Taktik dahinter ist, dass du Assets oder halt irgendwie Assets vom Club verkaufst oder vermietest dafür, um kurzfristigen sportlichen Erfolg zu garantieren durch Signings, die du machst, und erhoffst dadurch dann quasi auch mehr Revenue, mehr Einnahmen zu generieren. Das ist an sich eine Rechnung, die ich nachvollziehen kann. Die Frage ist, was ist, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt? Schafft es Barca dann, diese ganzen Einnahmen zu generieren? Ich glaube, dass es jetzt nicht super eng wird, aber das heißt nicht, dass wir super schnell aus dieser ganzen Krise rauskommen. Und ich habe das Gefühl, dass ein bisschen dieser Hype um diese Signings die dahinterliegenden Probleme ein bisschen verklärt und verschwimmen lässt.
Es verschiebt halt alles auch wieder weiter in die Zukunft. Was zum Beispiel, ich meine...
Und es bleiben dir Einnahmen aus. Also wenn du halt TV-Rechte verkaufst. Wenn
genau,
du
das Ding verkaufst. Ist aber, man muss ja dazu sagen, diese TV-Rechte, soweit ich das weiß, sind La Liga-TV-Rechte. Okay. Was bedeutet, es betrifft schon mal nicht alle Bewerbe. Und es gibt natürlich quasi auch den zynischen Hintergedanken, dass vielleicht, nachdem Barca ja weiterhin, zumindest offiziell, wer weiß, wie genau das ist, aber die Pläne für die Super League weiterhin unterstützt, dass sich innerhalb dieser 25 Jahre, für die TV-Rechte jetzt oder Teile der TV-Rechte verkauft wurden, vielleicht La Liga-TV-Rechte noch mal weniger Einfluss haben, weil es eine Super League geben würde.
Und es ist ein besserer Deal als der CVC-Deal, den viele Teams unterzeichnet haben in der Liga, das stimmt.
Ja. Also die erste und die zweite Liga gab es ja nur drei Teams, glaube ich, die nicht unterschrieben haben, den CVC-Deal. Der läuft über 50 Jahre, der CVC-Deal. Und die 25%, die die Teams abgegeben hätten, oder die Barcelona abgegeben hätte am CVC, hätten 270 Millionen eingebracht. Das heißt, wir haben hier die halbe Laufzeit und 230 Millionen mehr für dieselbe Laufzeit. Doppelte. Also fast das Doppelte. Und das ist das, was eigentlich der Laporta von Anfang an gesagt hat, der Deal ist nicht gut. Ja?
Das will ich auch gar nicht bezweifeln. Also, oder das ist dieses, es ist ein imposanter Beweis dafür, dass dieser CVC-Deal wirklich scheiße war. Heißt aber per se noch nicht, dass die neuen Deals gut sind. Sie sind vielleicht mehr den Marktproportionen entsprechend von mir. Vorher ist er trotzdem für 25 Jahre eine Einnahmequelle des Vereins.
Ja, du hast aber die Möglichkeit, das zurückzukaufen, meinem Verständnis nach. Zumindest bei der dritte Hebel ist ja diese Wasserstudios, da haben sie 25% veräußert.
Für 100 Millionen.
Ja. Die können sie auch zurückkaufen von Sofios.com, aber darüber reden wir nachher. Sofern das Interesse besteht. Aber Tatsache ist, dass du eigentlich um die Abwärtsspirale bei den Einnahmen von anderen Sponsoringverträgen zu unterbrechen, um den Ticketverkauf anzukurbeln und so weiter, du sehr schnell sportlichen Erfolg haben musst. Ja? Du kannst, der sportliche Niedergang ist jetzt, muss man sagen, die letzten fünf Jahre konstant gewesen, auf sehr niedrigen Niveau, also nur schrittweise. Man hat es dann vor allem in der Champions League immer im Viertel oder im Halbfinale gesehen, wo wir da eigentlich stehen. In der Meisterschaft konnte man mitspielen, gewinnen teilweise, Cup gewinnen und so weiter, aber die Dekadenz der Mannschaft, sportliche Dekadenz war sichtbar. Und du hast halt langfristige Verträge mit Nike oder mit Rakuten gehabt und konntest dich so über Wasser halten. Ja. Aber es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass du dieses Geld dir jetzt in die Hand nimmst und schaust, dass du eine Trendwende einleitest. Ja. Du musst jetzt nicht die Champions League damit gewinnen, aber du musst wieder top werden. Ja. Also du kannst dich nicht jedes Jahr im Viertelfinale wegschießen lassen in der Champions League. Oder
schön wäre es im Viertelfinale. Ja,
oder gar nicht in die Gruppenrunde kommen.
Ja, und auch das kostet halt beispielsweise verdammt viel Geld. Ja. Also nicht den Aufstieg aus der Gruppenphase zu schaffen, kostet, keine Ahnung, 20 Millionen, aber das ist verdammt viel Geld.
Ja. Nein, es ist eh, also ich verstehe eben die Logik auch dahinter. Ich sage nur, es ist halt eine gewagte Rechnung.
Naja, das Risiko ist insofern nur verhältnismäßig gering, weil du hast es schon verkauft. Das heißt, wenn in Zukunft deine TV-Rechte weniger wert sind, hast du zumindest das Geld im Vorhinein schon gehabt. Ja? Aber es wird ja auch nur ein Bruchteil des Geldes jetzt für Signings ausgegeben. Also wir reden von 500 Millionen und 150 sind ausgegeben worden. Da bleibt auch ein bisschen was übrig, um für andere Verbindlichkeiten aufzukommen. Also es ist nicht so, dass man alles ausgeben würde, was man jetzt bekommt. Und man muss auch noch jetzt, das will ich noch kurz ansprechen, der CVC-Deal hat ja eigentlich vorgesehen, dass nur ein bestimmter Anteil des Geldes für Spieler Verpflichtungen herangezogen werden konnte oder kann. Und den Rest musst du in Infrastruktur, dies und jenes setzen. Und hier bist du halt dadurch schon mal einiges flexibler, weil du sehr schnell eine Verbesserung der Mannschaft haben kannst. Und also der Tebas hat schon nach den ersten zwei Hebeln angedeutet, dass es dürfte kein Problem geben, dass die Spieler angemeldet werden. Und nach der letzten habe ich da eigentlich keine Zweifel mehr, dass die neuen Verpflichtungen auch spielberechtigt sein werden. Ja, aber
nur ganz kurz, weil du sagst, man kann kurzfristige Verbindlichkeiten abbezahlen. Das stimmt schon. Aber es sind halt auch Riesenprojekte wie das neue Camp Nou geplant, die halt auch erhebliche Kosten auf uns zubringen werden.
Ja, also, aber das ist nochmal über eine andere Kreditlinie finanziert. Und ja, ich finde, darüber müsste man nochmal reden. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Moment ist, ein Stadion auszubauen. Ja. Andererseits, es wird schon so lange vor sich hingeschoben. Und
vor allem, es war ja schon in der ersten Präsidentschaft von Laporta, ging es darum, neue Stadien zu bauen. Und das ist 12 Jahre her. dass die vorbei war. Also das ist einfach...
Ja, und sie hatten schon ein Projekt eigentlich abgeschlossen, das, also das von Norman Foster war ja eigentlich schon so gut wie beschlossen, ja, was dort geschehen sollte. Aber Tatsache ist halt, dass es auch darum geht, mehr Geld aus dem Stadion zu generieren. Ja?
Genau. Je länger du das ausschiebst, desto länger hängst du halt hinterher. Und das ist halt das, wo, keine Ahnung, manche Vereine halt, also beispielsweise Vereine in Deutschland einfach Glück hatten, dass das dann mit der WM 2006 halt schon passiert ist.
Mhm.
In England haben sie es auch alle nach und nach gemacht, aber da hat Tottenham halt auch 1 Milliarde Schulden jetzt, glaube ich, immer noch aufgenommen für den Umbau. Aber dann kommt halt die Kohle rein. Und das ist halt, Madrid hat es jetzt gemacht, wie schon mal besprochen, halt wie immer mit perfektem Timing. Aber halt, wenn du es jetzt nochmal um 5 Jahre verschiebst, dann ist es die nächste Präsidentschaft. Mhm. Was ist, wenn da dann wieder irgendwas dazwischen kommt, dann will der wieder ein eigenes Projekt ab. Und dann bist du schon wieder in 10 Jahren. Und da fehlen einfach verdammt viele Einnahmen.
Ja.
Also aber was heißen die Einnahmen noch? Ticketpreise? Noch teurer?
Na, es heißt vor allem Logen.
Ja,
das heißt eigentlich vor allem VIP-Logen.
Der VIP-Bereich ist der dann wirklich entscheidend viel Geld bringt.
Und nachdem ich neulich irgendwann eine Stadiontour gemacht habe, kann ich euch sagen, der VIP-Bereich bei Barca ist schäbiger als bei der Austria.
Ja, also ich habe die Tour auch erst kürzlich gemacht und es ist alles ranzig. Ich meine, sogar die Umkleidekabine, muss ich sagen, finde ich ziemlich ranzig. Ja. Aber mir gefällt das Stadion so, wie es ist. Ja, also von mir aus müssen es gar nichts umbauen. Ja, ich mag dieses nicht überdachte, dies und jenes. Ja, aber du verlierst halt den Anschluss. Und wir haben ja die TV-Rechte an, wie heißen die, Sixth Avenue oder Sixth Street verkauft. Diese Firma hat für 20 Jahre 30% der Nutzungsrechte oder des Geldes, die das Bernabeu generiert, Madrid für fast 400 Millionen bezahlt. Ja. Das ist ein Teil von dem Geld, das sie dann in den Stadionausbau investiert haben. Aber das ist also, machen, wie du siehst, eben andere Mannschaften genauso. Ja. Das sind eben...
Jetzt machen andere Mannschaften, aber die anderen Clubs sind halt auch nicht so im Sand wie Barca. Das ist halt der entscheidende Unterschied.
Es wird immer von 1,5 Milliarden eben gesprochen, Schulden, dies und jenes, aber es gibt halt nicht viele Vereine, die so viele Ressourcen haben, wie es der FC Barcelona ist. Das wird immer außer Acht gelassen. Ich will gar nicht schönreden, ja. Aber ich will es eben auch nicht, dass diese Dinge außer Acht gelassen werden. Ich meine, die haben jetzt innerhalb von einem Jahr 500 Millionen durch geschicktes Verhandeln generiert, ja, und da ist noch viel Spielraum nach oben, also beziehungsweise sicher noch einiges, was viel Geld bringen könnte, und selbst der Vertrag mit Spotify wird dann, ich glaube, das haben wir ja sogar in der letzten Folge besprochen, diese Jahre, also ich glaube, im Moment sind 60 Millionen, aber wenn dann das Stadion fertiggestellt ist, auch einiges an Geld noch zusätzlich einbringen. Ja. Mhm. Also ich finde es gut, dass diese Verträge abgeschlossen werden, dass das Geld in die Hand genommen wird und in den Verein gesteckt wird, besser als alles in Schulden abzahlen, ja, weil davon, das unterbricht die Spirale nach unten nicht, und du musst jetzt einfach schaffen, dass du Einnahmen generierst. Ja. Aber wie gesagt, der Stadionumbau ist natürlich schon eine riskante Geschichte derzeit. Aber.
Ja, aber es ist halt, ist halt ein Thema, das irgendwie mal angegangen werden muss. Kann natürlich schief gehen, aber auch das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dann ist es mit dem Stadion noch das größere Risiko. Also deswegen muss man da auch wieder irgendwie investieren, weil es einfach ist, wenn jetzt du auf diesen 1,5 Milliarden dann nochmal extra sitzt fürs Stadion oder was und dann halt auf einmal nur noch Europa League spielst, dann ist es nochmal schlimmer, als wenn du da jetzt weiterhin, also deswegen musst du quasi weiterhin die Einnahmen generieren. Ich gebe dir auch recht, Matthias, dass Lewandowski halt auch ein Zugpferd ist. Einfach dieses, es ist halt der, was ist er, zweifacher FIFA World Player of the Year oder so, nicht Weltfußballer, wie auch immer, aber halt anerkannt als definitiv einer der wahrscheinlich Top 3 besten Spieler der letzten Jahre, ob er das wirklich spielerisch ist oder halt in der richtigen Mannschaft war, ja, ist immer relativ, aber er muss dann halt trotzdem auch die Tore machen, inwiefern er bei Barca reinpassen wird, okay. Und deswegen ist dann auch nochmal, und er ist halt auch ein Zugpferd, hat Strahlkraft, gebe ich dir absolut recht, und es ist halt auch kein normales Wirtschaftsunternehmen, du kannst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Stellen kürzen und dann halt gesund schrumpfen oder was auch immer, wobei ich auch nicht weiß, ob das wirklich funktioniert in der normalen Wirtschaft, aber halt, du brauchst halt
sehr einfach, selten, glaube ich auch, ja.
Aber du brauchst halt diese Strahlkraft, und wie man sieht, hat Barca noch extreme Anzugskraft auf viele Spieler, auch mit Xavi, auch aber, weil der Verein einfach immer noch für was steht, was auch in den letzten 15 Jahren so aufgebaut wurde.
Aus sich meiner auch Sicht. Aufgeweicht hat dann wieder.
Genau, aber es steht noch. Und glaube ich, je mehr Zeit verstreicht, desto weniger oder desto mehr geht davon verloren. Je länger die Mannschaft so vor sich hin dümpelt, wie sie jetzt ist, die letzten Jahre, auch wenn es halt natürlich auf einem extrem hohen Niveau ist, aber auch auf einem preislich noch höheren Niveau, ist es halt trotzdem vor sich hin dümpeln. Und dann irgendwann wäre das vielleicht City, keine Ahnung, wenn da doch mal der Durchbruch gelingt und das wäre ein Champions-League-Siegel, vielleicht wären es die scheiß Bayern, wer weiß es. Also vielleicht irgendwann ist das ein anderes Team und das dann auf die Spieler anzieht, die jetzt halt für Barca spielen wollen. Und das muss man halt schon auch, da muss man halt investieren. Ich finde es trotzdem Lewandowski in gewisser Weise gruselig, dem 4-Jahres-Vertrag gegeben zu haben.
Gruselig. Ja, aber um noch ein bisschen auf die Angst vom Flo einzugehen, ich glaube auch, Laporta hat schon einmal bewiesen, dass er auf Nachwuchs setzt, ja. Und man sieht es auch wieder, dass das DB eigentlich einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, nicht nur die B-Mannschaft, aber besonders die B-Mannschaft, und dass dort eben schon versucht wird, den Nachwuchs weiter zu fördern. Und mit Xavi hast du da sicher auch den richtigen Trainer in der ersten Mannschaft, der mehr auf Spieler von der B zurückgreifen wird. Man hört, dass er den Kader von 23 Spielern haben will, 24 Spielern, und den Rest sich dann von der B-Mannschaft punktuell verstärken will. Ja.
Da sind wir halt weit davon entfernt mit unseren 9 Stürmern und 7 Innenverteidigern. Aber schauen wir.
Ja, es ist halt. Ja. So, Matthias?
Ja, ich wollte eben jetzt nochmal die Verteidigungsgeschichte ansprechen, aber ich führe das mal zu Ende. Also.
Na, es ist, ich würde sagen, das ist nochmal ein anderer Punkt. Es fehlen halt einfach in dem ganzen Transfersommer noch die Abgänge. Und das ist halt schon so ein Punkt, das macht es halt jetzt so enorm, was du da halt quasi, das Problem, das du halt hast, du hast jetzt da diesen ganzen, eben, du hast diese ganzen Ausgaben, was jeder sieht. Du hast Transferausgaben, die Leute kassieren alle deutlich weniger absurd hoch als früher, aber immer noch alle nicht schlecht. Und es fehlen halt die Abgänge von den Leuten, die halt noch auf den ganzen fetten Verträgen sitzen. Oder keinen Mehrwert mehr bieten für den Verein, ich meine, scheinbar.
Coutinho ist fix gegangen, es waren nur 20 Millionen, aber du bist im Vertrag
mal fix los. Ja, das ist das Wichtige.
Longley ist verliehen, auch sehr
hoch. 20 Millionen Vertrag. Netto, oder?
Ja. Na, 20 Millionen Transfereinnahmen.
Ach so, haben sie gezahlt. Ja, ja, okay.
Und Longley ist auch gegangen, sehr hoch dotierter Vertrag. Jetzt musst du halt schauen,
dass du Leute wie... ein Jahr verliehen.
Ja,
was aber... Was bedeutet, du hast den Tanz nächstes Jahr wahrscheinlich wieder.
Ja, also er stellt sich gut an, und das kann ich mir bei Longley tatsächlich vorstellen, dass der, wenn der psychisch aus dieser Dynamik rauskommt, da gebasht zu werden bei Barca und permanent international dann hart üble Niederlagen einzufahren, dass er vielleicht wieder aufblüht, weil an sich war er kein schlechter Verteidiger.
Genau, wenn der Conte den in Form bringt, dann...
Genau.
Aber es kann halt trotzdem, du musst aus meiner Sicht halt die Kosten quasi berücksichtigen für nächstes Jahr wieder, wieder auf der Gehaltsliste stehen.
Das stimmt. Das, was du halt jetzt machen musst, ist dieses ganze... Deadwood, wie man auf Englisch sagt, also dieses Treibholz, da irgendwie Feuerholz, und wie auch immer die Übersetzung lautet, dass du das abstoßt. Und das sind Spieler wie Umtiti, an die du dich länger gebunden hast, was notwendig war, um den Vertrag aufzusplitten. Aber jetzt haben wir den halt wieder 4 Jahre in der Backe und es will ihn keiner. Ein Braithwaite musst du loswerden. Du musst schauen, dass du Pjanic entweder Gehalt, also Vertrag, niedriger machst, wo anscheinend eine Bereitschaft da ist. Aber auch wenn der bleibt und du hast dann noch De Jong, musst du auf jeden Fall verhandeln oder verkaufen, also auch verringern. Aber du hast dann Busquets, du hast Kessié, den du gekauft hast, du hast Pedri,
Nico.
Du hast Nico, du hast Gavi, du hast De Jong dann noch, du hast dann Pjanic und du hast dann Pablo Torre, die alle irgendwie im Mittelfeld zu Einsatzminuten kommen sollen. Und wenn du so viele Spieler von einem Statut des Pjanic da hast oder so, weiß ich nicht, wie einfach das ist dann auch teamchemisch. Ich glaube nicht, dass Xavi sich da irgendwie in die Hosen macht, da Klartext zu reden und seine Sachen durchzusetzen, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass da niemand wie Nico rumschwimmt 3 Jahre lang und sich nicht weiterentwickelt, weil er nur jedes 5.
Das soll ja ausgeliehen werden. Ja.
Aber das ist genau wieder das Ding, ich finde halt dieses, die Spieler sollen ausgeliehen werden. Wann hat das letzte Mal
geklappt? Genau, und Alex Collado hast du auch
noch. Weil der ein Jahr verloren hat an Spielzeit, weil er nicht registriert werden konnte. Also das ist, finde ich auch, und ich finde es gerade die Nikos, gerade die Collados, die halt am Schluss, wenn die halt blöd dastehen, wenn so wie es jetzt ausschaut, weil ich glaube schon, dass, wie der Matthias meinte, Xavi wird auf junge Spieler setzen, Pedri sowieso spielt immer, Busquets ist aber auch noch gesetzt, Gavi ist ja scheinbar der Dritte im Bunde in der aktuell visionierten Startaufstellung. Das heißt halt, danach werden diese ganzen anderen Spieler kommen. Da wird ein Kessié wahrscheinlich kommen, den wollten sie extra haben, der soll was anderes reinbringen. Pjanic, De Jong, wenn er da ist, ist halt auch noch, den kannst du halt auch nicht irgendwie, also gar nicht mehr spielen lassen, macht dann auch überhaupt keinen Sinn. Erstens wegen seiner Klasse, zweitens wegen dem Gehalt. Und dann sind es halt dann doch die Spieler aus der zweiten Garde, die rausfallen und gerade das sind halt die, keine Ahnung, Nico, wo es dann auch irgendwie hieß, der könnte vielleicht irgendwann mal Busquets-Nachfolger werden, bla bla bla, wird es dann halt nicht werden, höchstwahrscheinlich. Oder der verliert einfach Zeit. Und das finde ich schon schade, ist aber halt auch gleichzeitig ja mal den Realitäten geschuldet, wenn du die Leute halt, du hast sie halt auf den Verträgen.
Und ja, das ist halt, das Problem. Ja.
Du wirst sie halt nicht los. Und das ist, ich finde zum Beispiel, was mit einem De Jong versucht wird, aus meiner Sicht schon, ihn halt zu einem Transfer zu zwingen, den er einfach nicht will.
Und verständlicherweise
zu United, genau. Den er, weil es einfach, er soll halt zu einem Verein geschickt werden, der seit 10 Jahren lang nichts auf die Reihe bringt und aktuell nicht Champions League spielt. Bloß weil die halt gerade seinen Ex-Trainer verpflichtet haben und halt bereit sind zu zahlen für ihn. Finde ich halt schwierig, auch einfach, weil das was ist, das hat er nicht verdient, so wie er sich verhalten hat bei Barca. Ist vielleicht nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte von ihm, aber es liegt nicht an ihm, dass die Leistung der letzten 2 Jahre und der Verein schuldet ihm halt nebenbei noch 17 Millionen Euro.
Ja, also, dass er die bekommt, glaube ich, steht außer Frage, ja. Aber
das Ding ist halt, glaube ich. Es ist so dieses, man weiß halt nicht, also wir alle haben halt nicht den Einblick in, wie das Rechtliche dann ist, dass das, ob er das wirklich kriegt, wenn er gehen würde. Oder nur Abstrich, also.
Ja, das ist mir klar. Also, ich weiß genau, was du meinst, weil ich es in der Tat wirklich nicht weiß. Ich verstehe aber beide Seiten. Also, ich verstehe den neuen Vorstand, der diesen Vertrag nicht ausgehandelt hat.
Ja.
Und eben versucht, ihn runterzuhandeln. Und ich muss sagen, es kann natürlich gut sein, dass der Vorstand in die eine Richtung, also nach außen hin, den Spieler eigentlich verteidigt. Ja, er ist ein wichtiger Spieler, dies und jenes. Prost für Paul, also Paul hat sich ein Bier auch geöffnet. Flo folgt in Kürze. Der Timmy hat mir verboten, Bier zu trinken heute, by the way. Aber es ist nicht der Grund, weshalb ich heute kein Bier trinke. Also,
das darfst du jetzt nicht zugeben.
Naja, wenn ich es jetzt schon angeführt habe, könnte ich sagen, ich mache es dem Sohn von Kathi zuliebe, dass ich heute kein Bier trinke. Aber
das ist klar, Timmy. Nur für dich.
Ja.
Ich wollte dich unterbrechen, Entschuldigung.
Na, ich habe ja damit ausgeholt. Also, Ich verstehe beide Seiten. Ich will auch das gar nicht allzu weit ausführen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich verständigen. Ich weiß, dass der Jong dieses Geld insofern ihm zusteht. Also er hat diesen gültigen Vertrag. Aber die Realität im Moment ist eben eine andere im Verein. Und insofern verstehe ich, dass es wichtig ist, dass der Verein da eben die Grenzen aufzeichnet und versucht, was zu bewegen. Über die Art lässt sich diskutieren. Ich meine, was jetzt von der Presse und was vom Vorstand in den Medien halt filtriert wird und eben immer wieder zur Sprache kommt, wissen wir ja auch nicht. Ja,
ja, man kann, ja und die Presse und Vorstand gehen ja oft Hand in Hand und oft nicht. Genau. Es ist, so, es ist halt schwer zu sagen. Manche schreiben halt extra gegen den Vorstand, manche schreiben für ihn, weil sie den, ja,
ist
schwierig
zu sagen. Was man sagen kann, ist die Interviews. Wenn sie sich in Interviews dazu äußern, dann
ist es relativ
klar. Ja, dann ist es relativ klar, wer was sagt. Also
und da, ja, und da sagen sie aber eigentlich
da immer, ist es immer, da ist immer, er ist ein wichtiger Spieler, aber
wir haben eine Gehaltsstruktur.
Genau. Und was, ja, was auch legitim ist, aber es wird dann auch teilweise gesagt, ja, aber wir haben auch noch kein gutes Angebot von ihm für ihn erhalten. Also es ist halt so, sag mal, über Messi 2012 hätte das keiner gesagt, ist ein wichtiger Spieler, aber wir haben auch noch kein gut genuges Angebot für ihn erhalten. Es ist schon auch, schwingt eine Botschaft mit, aber es ist halt, prinzipiell finde ich es auch okay, wenn man sagt, wir müssen ihn abgeben. Du kannst aber auch einfach nicht sagen, wir müssen ihn abgeben, weil es drückt natürlich den Wert, obwohl jeder weiß denn, dass wir ihn abgeben müssen. Das macht es halt alles ein bisschen schwierig. Ich finde bloß dieses, was schon ein bisschen stattfindet und was vielleicht, wie du recht hast, Matthias, nee, also oder definitiv nicht nur dem Vorstand und Konsorten oder also und den vertrauten Medienleuten zuzuordnen ist, sondern auch, sage ich mal, kritisch gesinnten Medienleuten zuzuschreiben ist. Aber es ist halt einfach, er wird ein bisschen fertig gemacht, finde ich. Ja. Er wird zum Sündenbock gemacht und das ist, finde ich, einfach daneben.
Ja, das ist nicht fair.
Erstens generell, weil sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Zweitens ist er immer noch einfach ein junger Mensch, nicht nur ein junger Spieler, der halt da einfach gerade runtergemacht wird dafür, dass er zu verrückten Zeiten einen guten Vertrag unterschrieben hat, den er sich aber auch mit Leistungen verdient hat.
Und der, dann nicht super toll gespielt hat in einem Team, das ziemlich scheiße war. Also das
ja, und halt sagen. Nicht super toll ist halt einfach, ja gut, er war jetzt noch nicht gut genug, um Weltfußballer zu werden. Er war schon auch verdammt gut.
Ja.
Also für das, was das Umfeld war, ja, war er verdammt gut. Und in dem, ich glaube halt auch in dem richtigen Team, in der richtigen Struktur, ich weiß aber auch wieder nicht, ob spielerisch das wirklich Barca für ihn ist, aber wird der verdammt stark werden und da wird man sich dann schon noch ein paar Mal denken, fuck.
Ja, also ich glaube, er wird bleiben, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben. Ich hoffe, dass sie sich einigen. Zumindest würde ich mir das wünschen.
Dann musst du aber fast Pjanic abgeben.
Naja.
Würde ich da auch deutlich lieber abgeben.
Ja, wenn Xavi aber viel von ihm hält und das scheint er ja wirklich zu tun. Und also Thiago hat ja immer von Pjanic geschwärmt. Ja. Wir haben ja vom, ich hatte Pjanic davor nicht wirklich spielen sehen. Ja. Also Juve-Spiele habe ich mir selten angeschaut, wenn überhaupt. Und aber alle, die Serie A geschaut haben, haben eine sehr, sehr hohe Meinung von Pjanic.
Wobei die letzte Juve-Saison, was ich so mitbekommen habe, ziemlich abgestunken haben dürfte.
Mhm.
Aber auch das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie ihn dann in so einen Deal einbauen mit Arthur.
Übrigens, ja, Arthur war wieder zu haben, gell?
Ja. Ja. Dann schlagen wir zu.
Na, also, was jemand heißt, der buchhalterische Trick war wenigstens sportlich kein Verlust.
Nein, nee, also ich glaube auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Junge quasi bleibt. Ich finde auch dieses ganze Mediengehabe ermüdet mich auch einfach schon. Ich glaube, deswegen bin ich so gereizt, auf dieses Thema zu sprechen, weil man jeden Tag kriegt man neue Updates, dass es keine Updates
gibt.
Also es kommt dann immer so, oh, neues Update zu De Jong in einer Stunde oder sowas von Gerard Romero und dann ist es so, ja, es gibt keine Neuigkeit. Dann ist es so, ja, hätte es auch einfach nicht sagen können, du Vollidiot. Aber prinzipiell verstehe ich alle Seiten. Ich weiß, dass es eine verzwickte Situation ist. Ich hätte tatsächlich gerne noch bei Barca eigentlich, weil ich eben, wie du gesagt hast, Paul, glaubt, wenn man ihn abgibt, er hat so ein Riesenpotenzial. Ich glaube, man müsste ihn einfach gut einbauen in ein System, das für ihn auch funktioniert. was ich so gelesen habe, ist Xavi nicht ganz überzeugt von der Art, wie er spielt, nämlich dass er wenig, also dass er sehr lang am Ball ist und sehr viel Meter macht mit dem Ball, anstatt kurze Passspiel.
Das kurze Passspiel. Er hat ihn auch immer als Innenverteidiger spielen lassen. Jetzt.
Wobei ich nicht glaube, dass das was ist, was du nicht ändern kannst. Also ich glaube, dass er sein Fußball-IQ so hoch ist, dass du das sicher irgendwie ändern kannst, also dass du sicher mit ihm daran arbeiten kannst.
Ja, wobei ich halt schon glaube, es gibt dann halt auch einfach einen Unterschied. Es ist halt einfach seine Art zu spielen und da gehört dann halt auch die Positionierung dazu. Wie er sich halt dann einfach auf dem Feld aufstellt, ist halt dann auch nicht quasi vielleicht die Position sucht, wo er halt den einen schnellen Pass irgendwie weiterspielt, sondern halt, wo er dann Raum hat, um zu gehen. Ich glaube, das ist schon größere, quasi strukturelle Schwierigkeiten sind, aber ja.
Wobei, wenn du den Jesta anschaust, hat er auch gerne mal, wenn er Raum hatte, den mitgenommen und den Ball nach vorne getragen. Und du brauchst sie irgendwann, ja, wie du sagst.
Ja.
Ich glaube, dass du dieses Mittelding finden musst und ich glaube, dass der Junge fähig ist dazu. Die Frage ist, ob Xavi sich das antun will, wenn er zum Beispiel eben Leute wie Gavi hat oder so, die in diesem System groß geworden sind und diese Grundsätze schon irgendwie eingeimpft haben.
Ich glaube, die Frage ist vor allem auch, ob er einen Platz für ihn sieht. Ich glaube halt einfach, dass er da, also klar, in der perfekten Welt, wo der Junge keine Ansprüche hat und das Geld keine Rolle spielen würde, würde man ihn natürlich behalten, aber wenn es quasi Xavi für sich oder sieht, dass, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er noch ein paar Jahre Trainer bleibt, hoffentlich, dass er ihn nicht als Sechser sieht und er die beiden anderen Mittelfeldpositionen halt mit Petri und Gavi auf 15 Jahre besetzt sind, quasi in der Vision. Kann man quasi eh nicht so natürlich machen, aber wo ist dann sein Platz? Und wenn du da halt einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen hast oder was, dann ist halt der 25-Jährige ziemlich alt.
Aber das Ding ist auch, du brauchst eben Spieler in dieser mittleren Alterskategorie, weil ich glaube schon noch, dass das ein Problem war der letzten Jahre, dass du entweder ganz junge Spieler hattest oder Spieler, die schon eher am absteigenden Astrid-Player sind, was ich jetzt nicht um Busquets behaupten will, aber er ist halt schon 33.
Ja, das heißt,
genau, also er wird jetzt nicht nochmal anzahnen und seine Formkurve wird nicht nochmal die nächsten 3 Jahre hardcore steigen und du dieses Mittelding brauchst an Leuten, die noch sehr gut im Saft sind und quasi auf der Höhe ihrer Kräfte sind, aber auch schon genug Erfahrung haben, zum Beispiel in K.O.-Phasen in der Champions League, in schwierigen Spielen, wo es um die Meisterschaft geht und die dann halt nicht 17, 18-Jährige sind, von denen du verlangst, dass sie diesen Druck einfach jedes Mal super handeln können, weil sie halt auch diese Erfahrungen erst machen müssen.
Du musst dich an Engler bereden denken.
Ja, oder auch einfach, wenn man sieht, wie viel Petri in seiner ersten Saison gespielt hat und dann Gavi in seiner ersten Saison. Ja. Petri hat ja, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, wie viel er gespielt hat und um dann die nächste Saison quasi komplett zu verpassen, verletzt. Gavi hat jetzt auch verdammt viel gespielt und dann hat man ihm ja auch angemerkt, dass dann irgendwann er halt einfach nicht mehr ganz so frisch war. Natürlich brauchst du da eigentlich Spieler, die genau in dem Alter sind wie De Jong. Wobei der Junge eigentlich da auch noch ein bisschen jung ist quasi.
Ja, brauchst die 26, 27-Jährigen
eigentlich. Ich glaube halt trotzdem, es ist halt einfach schwierig, ihm diese, also er wäre dann eigentlich Ergänzungsspieler.
Ja.
Und ich glaube, dass das eher ein Kessier ist für diese Rolle, der genau dann jetzt bei Milan auch bewiesen hat, klar, da ging es jetzt nicht um K.O.-Spiele in der Champions League, aber trotzdem wichtige Spiele, dann auf höchstem Niveau, als es um die Meisterschaft ging, dass er dafür dann das auch kann und dass er dann quasi diese Cater-Rolle von früher einnehmen kann als Veteran, der einfach Erfahrung hat, ein bisschen anderes Element reinbringt und vielleicht die Ruhe bewahrt, wo es die anderen vielleicht mal nicht schaffen.
Mhm.
Und es ist halt vielleicht kein De Jong.
Der eine andere Dimension. Also auch, er dürfte sehr gut gespielt haben, die Vorbereitung, was ich gelesen habe, Kessier und auch die Milan-Fans, was ich so mitbekommen habe, waren begeistert immer von ihm und dieses Körperliche, da auch mal sich nicht zu schade zu sein, einfach nur den Ball hinterher zu hecheln und der Druck auf den Ball für den gegnerischen Spieler auszuüben, was bei uns eh auch Leute machen, aber ich glaube, wenn ein Kessié auf dich zukommt, hat man vielleicht anderen Respekt als von einem Gavi, auch wenn ein Gavi dich einfach immer nur niederrutscht und sich eine gelbe erholt.
Ich glaube, Kessié macht es halt auch klüger.
Ja. Also es gab so ein von einem Trainingsvideo, so ein Zweikampf von ihm mit Fatih und er stellt einfach nur seinen Körper rein und Hansu fliegt einfach so gefühlt 2,5 Meter zur Seite und er hat den Ball einfach nicht mehr.
Das ist auch, wo ich auch eingreifen würde, weil wenn Anzu und sich dann nochmal verletzt. Dann
nein, das war einfach nur ein bisschen ein Rempler.
Ja, ja,
aber um nochmal zurückzukommen, weil wir jetzt sehr lange auf diesem Neon-Thema verbracht haben, der weitere Kader, wie seht ihr den? Weil ich habe schon noch große Probleme mit den Außenverteidigerpositionen, die letzten 7 Jahre, oder nein, 7 Jahre ist übertrieben, aber 4 Jahre auf jeden Fall Problemzonen waren vom Wasser und die nicht...
Ich weiß nicht, wieso du dir Sorgen machst, während Sergio Roberto verlängert. Na, kommen wir drauf zu sprechen, aber nur noch wegen dem Sechser. Ja? Ihr sagt, dass Nico keinen Platz hat, aber offensichtlich wird der Jong nicht als Sechser gesehen.
Mhm.
Und einen anderen Sechser haben wir...
Pjanic möchte anscheinend spielen lassen.
Als Sechser?
Mhm. Ja.
Okay.
Oh. Und es wäre genau das Szenario, wo Pjanic Nico den Platz wegnimmt. Mhm. Quasi jetzt. Mei, wenn halt der Trainer sagt, der ist besser, dann ist halt auch...
Wobei,
gibt's auch ein Argument.
Ein 20-Jähriger gegen zwei über 30-Jährige, ob da nicht immer wieder auch einer verletzt ist und du brauchst einen Ersatzspieler. Also... Ich sehe es noch nicht so schwarz wie ihr, aber ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass Pjanic die Sechserposition spielen
soll. Und es muss ja auch nicht so laufen. Es ist nur quasi die Vision, wie es schlecht läuft, dass es zulasten der jungen Spieler geht.
Mhm.
Und es ist halt auf vielen
Punkten. Aber wir haben zu viele Spieler. Dafür, genau. Das ist klar.
Weiterer Punkt, wo wir zu viele Spieler haben: Innenverteidiger. Nicht zu viele Spieler. Linker Verteidiger. Rechter Verteidiger.
Naja, ich weiß nicht, ob wir genug Innenverteidiger haben, weil angeblich ist Inigo Martinez auch schon spruchreif. Ja? Also es kann nicht schaden, noch einen zu haben. Aber was bedeutet das für Piqué? Ich glaube, dass der auch ziemlich, dass der wahrscheinlich seine letzte Saison bei Wasser spielt.
Kann mir auch gut vorstellen.
Fix.
Weil auch physisch. Er hat es ja nicht geschafft, er hat es ja letzte Saison, und das muss man schon zugutehalten, er hat sich immer forciert, um das Beste für die Mannschaft zu geben, weil es einfach dann einen großen Abfall gab in der Innenverteidigung, wenn er nicht mit der Rauche gespielt hat. Und er hat viel verletzt gespielt, wofür er jetzt auch den Preis zahlt, weil er noch immer nicht regeneriert ist. Aber ich glaube auch, dass diese Verletzung...
Es hat scheinbar gereicht, um mit Frauen zu feiern, die nicht Shakira sind.
Das ist
einfach nur ein bisschen Gossip bei einem der
Druck. Das tut nichts zur Sache hier. Aber also das, ich glaube auch, dass er nicht mehr, vor allem mit Koundé und Araujo und dann Christensen, dürfte auch eigentlich also gut, sehr solide sein zumindest. Und
richtig, richtig stark in der Spieleröffnung.
Ja, ja, ja.
Also nicht stark. Nur solide, sondern ist dann genau das, wo okay, was ja. Auch Piqué eigentlich quasi
ja.
Ausgezeichnet hat. Also
ich glaube, sowohl er als auch Koundé.
Genau.
Was dann wieder auch Araujo entlastet, der auch auf der Rechtsverteidigerposition jetzt in den linken Vorbereitungsspielen eingesetzt wurde, was ich sehr schräg fand.
Genau, und wenn ich das auch richtig gelesen habe, hat Xavi auch gesagt, dass er ihn eigentlich als Rechtsverteidiger sieht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. So ein bisschen verstehe ich dieses... Ja, also quasi ist es natürlich auch aus der Not geboren. Und halt, dass das quasi der Gedanke ist, zwei spielstarke Innenverteidiger zu haben. Aber wenn du quasi, wenn Araujo dafür nicht gut genug ist, als Innenverteidiger zu spielen und dann halt als Rechtsverteidiger spielen soll, wo ja quasi auch die Außenverteidiger haben ja durchaus eine wichtige Rolle, eigentlich im Offensivsystem bei Barca, kann ich eigentlich auch nicht ganz nachvollziehen. Und sehe ich eigentlich nur...
Als Notlösung.
Als Notlösung. Ja. Aber halt,
ich kann es mir vorstellen.
Aber halt die Notlösung im Sinne von Dest ist eine Notlösung, wenn man ehrlich ist. Sergio Roberto ist keine Lösung, so gerne ich ihn auch mochte, aber es ist eigentlich... Also
kein Faktor.
Er wird... Also schauen wir mal, ob er mal wieder fit wird. Und dann ist er halt quasi schlechter als Dest, aus meiner Sicht. Und Dest ist nicht die erste Wahl, obwohl es keinen anderen Rechtsverteidiger gibt.
Ich hätte zwei Spieler aus dem Nachwuchs, die in Frage kämen, ja. Der Cucurella wäre doch was und der Sergio Gomez, oder?
Aber also, Linksverteidiger.
Aber aus dem, ja. Mhm.
Sie sind nicht mehr im Nachwuchs, sie werden nur um 40, 50 Millionen jetzt verscherbelt, ohne dass wir noch irgendwas von dem Preis abgreifen. Aber was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube, dass Araujo tatsächlich für die Rechtsverteidigerposition eher eine Sache, eine taktische Frage ist. Und zwar willst du jemanden, der gegen einen starken Flügelspieler wie Vinicius Junior, den einfach aber sehr gut aus dem Spiel nehmen kann und limitieren kann und auch im Zweikampf einfach, also weil Araujo ist schnell, Wie gesagt, er ist ungefähr so im Zweikampf wie Kessié gegen Fati. Wenn der seinen Körper reinstellt, fliegt der Vinicius ein paar Meter. Und ich glaube, dass das eher das Ding ist, wenn du einen starken, richtig starken Flügelspieler hast, den du irgendwie limitieren musst, weil er so viel fürs Spiel vom Gegner bringt, dass du dann auch hinstellst. Nicht, wenn du irgendwie ein Offensiv, wenn du das Spiel machst, dass du eine offensive Außenverteidiger brauchst. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich gelesen habe, dass Xavi auch flexibler auf ein 3-4-3 umstellen möchte.
Ja.
Das heißt, da könnte er auch als rechter Verteidiger in der Dreier-Innenverteidigung spielen, mit Alba als linkem Außenverteidiger.
Und das wäre dann natürlich was ganz anderes.
Genau. Und da hast du dann halt schon auch zwei gute Spieler mit Koundé und Christensen beim Rausspielen, wobei, ja, muss man dann schauen, dann vernachlässigst du halt ein bisschen die rechte Seite zum Rausspielen, beziehungsweise muss dann der Mittelfeldspieler mehr kommen und sich den Ball abholen. Aber ich glaube, dass das eher ein Hintergedanke ist. Trotzdem, was ich zum Beispiel halt gar nicht verstehe, ist, dass jetzt seit Monaten ein Marcos Alonso im Gespräch ist, der einfach eine schlechtere Version von Jordi Alba ist. Also auch ein Spieler, der defensiv mega schlecht ist, offensiv schon was bringt, aber definitiv viel weniger als Alba. Noch dazu den bitteren Beigeschmack eines Ex-Marilenen mit sich bringt. Und auch nicht mehr der Jüngste ist. Also anstatt, dass du dann da einem Balde vertraust oder eine billigere Alternative holst, die wirklich nur Backup ist, bis du einen Balde dahin führst in die Rolle, verstehe ich gar nicht. Ein Azpilicueta auf der anderen Seite, wenn du ihn für zwei Saisonen holst, würde ich nicht schlecht finden. Ja. Jetzt nicht unbedingt als primären Rechtsverteidiger, aber um die Rechtsverteidigerposition zu solidifizieren.
Ja, gerade weil er halt dann auch irgendwie so ein erfahrener Führungsspieler auch ist, das macht halt schon nochmal was aus. Links gebe ich dir eigentlich auch recht und links finde ich es gar nicht jetzt mal so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich so von dem, was man vernimmt und von den paar Momenten, die Balde gespielt hat in der ersten Mannschaft, die ich gesehen habe, finde ich es eigentlich gut, da, wenn, also wenn da niemand kommt, also, aber Stand jetzt ist niemand da, wenn man ihm den Weg nicht versperrt. Weil natürlich ist er noch jung und so weiter, aber eben, wie wir wissen, Alba wird noch ein bisschen da rumgucken und vielleicht verschiebt sich das System eh ein bisschen, sodass die Linksverteidigerposition nicht mehr ganz so akut ist. Aber ich finde, da hat man schon perspektivisch eine Alternative, auf den man jetzt auch setzen kann. So in, oder ihn langsam heranführen kann. Das finde ich ganz gut. Rechts ist halt für mich eigentlich eine Baustelle, die noch komplett offen ist. Vor allem nachdem es heißt, dass Dest ja auch eventuell am Absprung ist und auch sie bereit sind, für, falls das richtige Angebot reinkommt.
Was auch nachvollziehbar wäre. Also er ist 2 Jahre da, hat nicht das gebracht, was man sich von ihm versprochen hat, obwohl er noch jung ist im Potenzial,
kann ich grad sagen, ja.
Aber sehr, sehr verletzungsanfällig, auch permanent, was auch ein Problem ist. Also
und ich habe immer das Gefühl, er hebt nicht das Haupt. Beim Spielen schaut er immer auf den Ball eher, da habe ich das Gefühl, dass er gar keinen, es fehlt ihm ein bisschen das Spielverständnis oder die Vision. Ja?
Sehr gut im 1 gegen 1, schnell und alles, aber das Zusammenspiel ein bisschen limitiert. Ich glaube, dass es halt auch schwierig ist. Erstens kannst du ihm aufgrund der Verletzungen nicht vertrauen, dass er dann Starter ist. Nicht, wenn er so oft verletzt ist. Zweitens, gerade in seinem Alter sind solche Verletzungen halt extrem hinderlich für die Weiterentwicklung. Also wenn du halt nie in den Rhythmus kommst und genug Spiele aneinander reißt, kannst du dich auch in deinen, wie du sagst, in deinen Problemzonen, wie zum Beispiel Spielübersicht, Spielverständnis, kannst du dich dann auch nicht weiterentwickeln, wenn dir die Spielpraxis fehlt. Weil Trainings da nicht dasselbe sind.
Ja, und das sie ist halt, verpasst er ja verletzt. Also.
Genau. Also das, und das ist halt schon schwierig. Und ich glaube halt, jetzt hättest du vermutlich noch einen Markt irgendwo. Man weiß, wenn er jetzt noch 2 Jahre ist und wenn es 2 Jahre so weitergeht, dann wird er auch 24 sein, dann hast du den Markt nicht mehr.
Ja.
Ich finde es schwierig, also weil ich war eigentlich relativ positiv gestimmt gegenüber diesem Einkauf damals, weil er eben sehr viel Potenzial mit sich bringt und bei Ajax auch sehr gut war. Im Nachhinein hätte man den Masraoui kaufen sollen. Wäre, glaube ich, bei dem die Bayern sich jetzt geholt haben, der auch für Barca im Gespräch war, wäre, glaube ich, damals der bessere Kauf gewesen, wenn man den bekommen hätte, aber wurscht. Aber das heißt, diese zwei Problemzonen, die wir seit Jahren quasi kritisieren, sind einfach die, die immer als letzte irgendwo angegangen werden. Ich meine, Anfang des Sommers hat es geheißen, man möchte Gaia holen, Gaia, und das finde ich gut, aber der geht halt nicht und den gibt Valencia nicht her. Und dann hast du halt ja zwei Typen, die du irgendwie low-cost-mäßig von Chelsea loseisen willst, denen du dann den ganzen Transfersommer in jedes Geschäft reinscheißt. Das ist auf keinen Fall.
Das ist wirklich unglaublich
eigentlich. Das finde ich ziemlich lustig, vor allem, also bei Chelsea hat ja auch der neue Besitzer,
ja,
ist ja auch gleichzeitig Manager aktuell oder halt sportlicher Leiter, läuft super. Aber finde ich halt auch einfach, ja, würde ich auch nicht unbedingt machen, weil das ist halt auch an einem gewissen Punkt ist halt wirklich, machst du dir die halt auch zum Gegner.
Ja.
So dieses, bis jetzt würde ich sagen, ist schon alles noch schön und gut. Fairer Wettkampf, aber irgendwann, wenn du ihn halt jeden Spieler wegkaufen willst, irgendwann wird es halt ein bisschen
blöd. Die beiden Spieler wollen sie ja angeblich abgeben, ja. Aber
ich glaube, was
die sind im Rollstuhl bei Chelsea.
Ja.
Beide Innenverteidiger ablösefrei gegangen im Sommer. Den Ersatz, den vermeintlichen Ersatz, der schon spruchreif war, holt sich dann Barcelona für angeblich auch weniger Geld. Und
das Bessere war da.
Das
Bessere war da. Chelsea hatte schon eine Vereinbarung mit Koundé letzten Sommer und hat dann rumgeschissen, Sevilla die Ablöse zu zahlen, die sie dann diesen Sommer angeboten haben, genau dieselbe Ablöse. Dann haben sie diesen Sommer die Ablöse angeboten, haben dann aber wieder ihr Interesse quasi abgekühlt und haben Koulibaly gekauft, dem sie 10 Millionen netto pro Saison zahlen, um dann wieder zu kommen und zu sagen, wir wollen Koundé haben. Und ich verstehe auch, dass Koundé dann irgendwann, wenn irgendwas Barca kommt mit einem Interesse, sich denkt, okay, jetzt haben die mich zweimal verarscht. Und
das stimmt schon, das geht so ein bisschen unter in dem Aufschrei, dass Chelsea offenbar nicht ganz klar ein Ziel verfolgt hat. Und das ist natürlich dann auch irgendwann so ein Punkt, das merkt natürlich auch ein Spieler, der halt noch dazu mal in Barcelona leben, auch nicht so schlecht.
Mhm.
Also bei Chelsea hast du auch die Unsicherheit mit dem neuen Besitzer und so weiter und so fort, kommt dann auch dazu. Aber wenn die sich nicht eindeutig positionieren, dann wird es natürlich auch schwierig.
Und ich meine, Sevilla kann auch pro Jahr, wenn er mehr als 60% der Spiele bestreitet, 2,5 Millionen zusätzlich bekommen, also maximal 60 Millionen. Aber offensichtlich ausschlaggebend war auch, dass Barcelona durch diese Hebel das Geld bar hat und ihnen das Geld gleich überweisen konnten, damit Sevilla eben weitere Verpflichtungen angehen kann, die dringend nötig sind bei denen. Und
bei ihnen scheint es ja auch finanziell große Unstimmigkeiten zu geben oder einfach Sorgen zu geben. Deswegen ist das halt auch ein Faktor natürlich. Ja.
Aber also über den haben wir nämlich bis jetzt gar nichts gesprochen, über den Innenverteidiger.
Koundé?
Ja.
Ja, also ich habe schon letztes Jahr, glaube ich, irgendwann gesagt, dass ich den einen guten Kandidaten für Barca wäre. Also sehr stark im 1 gegen 1, auch in der Luft, obwohl er nur 1,78 groß ist, was ja dann auch irgendwie so die englischen Medien gedreht haben, dass Chelsea Abstand davon genommen hat, ihn zu verpflichten, weil er zu klein ist, obwohl sie dann irgendwie über einen anderen Innenverteidiger geredet haben, der genau gleich groß ist.
Wobei ich da auch gelesen habe, vielleicht haben wir in denselben Artikel gelesen, aber dass er viele seines Kopfballgeschicks ist auch einfach, dass er den Stürmer im richtigen Moment rempelt. Muss man auch mal schauen, ob das dann weiterhin so gepfiffen wird für ihn. Muss man mal schauen.
Hätte ich nicht gesehen. Also, weil er ja auch offensiv Kopfball geschossen hat. Also,
ja, genau, aber dass er quasi im Defensiv-Zweikampf oft einfach so dieses, es quasi sehr gut drauf hat, im richtigen Moment mit der Schulter, bevor der Stürmer springt, ihm eins mitzugeben, sodass der nicht so hochkommt, wie er
okay
gerne würde.
Aber dann hätte ich lieber noch immer den Innenverteidiger, anstatt einen gleich großen zu kaufen, der diesen Skill nicht hat. Aber ja, also ich glaube, sehr stark im Rausspielen auch einer, der eben, ich glaube, das war das, warum Xavi noch extrem gern wollte, diese Fähigkeit zum Rausspielen, aber auch selber den Ball nach vorne zu tragen, so ein bisschen wie Piqué.
Das ist mir
wenn das Spiel stagniert und der Low Block quasi, also der Gegner sich hinten eingeigelt hat, dass er dann auch mal Fahrt aufnimmt mit dem Ball und die erste Linie überspielt und dadurch neue Räume öffnet, weil dann eine neue Situation da ist, das glaube ich auch viel zur Sache tut. Ja, also und im Zweikampf auch nach wie vor sehr stark. Also ich glaube, dass das eigentlich ein ziemlich guter Kauf ist. Ich glaube fast, dass das der beste Kauf von den Käufen war. Pablo Torre ist wahrscheinlich noch viel zu früh zum Entscheiden, aber so von dem, was wir brauchen Und was wir gekauft haben, glaube ich, wird meiner Meinung nach, glaube ich, könnte am ehesten mit die Faust aufs Auge passen. Aber
ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, die Gratis-Transfers sind natürlich immer nochmal anders zu beurteilen. Aber ich glaube auf jeden Fall, von den Spielern, die Geld gekostet haben, ist da, denke ich, auch.
Und ich meine,
kann ich mir gut vorstellen, dass es der beste Deal ist.
Abgesehen, wenn du jetzt alle Transfersummen außer Acht lässt, einfach nur die Spieler, die gekommen sind, wer passt da am besten rein? Egal, wie viel du für wen gezahlt hast. Mhm.
Ja, vor allem, weil die anderen, also zumindest Kessier zum Beispiel, dann auch kein Stammspieler ist, tendenziell Christensen scheinbar schon. Was dann auch bedeutet, dass Erik Garcia weniger spielen wird. Was
den haben wir vorhin auch vergessen, beim Innenverteidiger aufzählen.
Also dem kann ich auch noch, ehrlich gesagt, schon noch ein bisschen was abgewinnen.
Und weil der
ich
könnte ja auch noch Außenverteidiger spielen, oder?
Ja, und also, ich glaube halt einfach nach der Saison letztes Jahr, würde ich mal sagen, er braucht auf jeden Fall noch Zeit, um, wenn er Stamm-Innenverteidiger bei Barca wird, dann braucht er dafür noch Zeit. Er ist es noch nicht und deswegen finde ich es gut, eine Konstellation oder eine Lösung gefunden zu haben, wo er es nicht ist. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass er dann wahrscheinlich mehr spielen wird als oder ja. Vielleicht mehr als Piquet, wirklich. Und dann halt so jetzt auch da ein bisschen mehr rangeführt werden kann und vielleicht auch mit weniger Druck, was wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil er es halt dann noch irgendwie... Ja, ist halt auch schwierig und der hat sich es auch nicht selber leicht gemacht mit manchen Fehlern in der letzten Saison und deswegen da auch ein bisschen...
Wobei ich auch sagen muss, also seine Stärken wurden auch wenig betont. Also gerade bei uns im Kreis der schauenden Barca-Fans wurden seine Fehler sehr stark rausgepickt, aber seine gute Spieleröffnung und all das, was er wirklich ausgezeichnet gemacht hat, wurde dann oft mal übersehen.
Ja, aber seine Fehler waren halt oft auch das Verteidigen und das ist halt als Verteidiger.
Wobei Longley mehr schlimmere Fehler gemacht hat, die zu Toren führen. Auf jeden Fall.
Das stimmt.
Jetzt nicht nur letzte Saison,
aber die letzten Jahre. Auch der wurde nicht mit Lob überhäuft.
Das stimmt. Ich habe ihn gelobt für seinen Transfer zu Spurs. Also.
Na, also, der. Ich gebe dir schon recht, er kann schon sehr viel, aber halt trotzdem das essentielle Element, was er halt beherrschen muss, ist halt, da ist er einfach, oder war er nicht so sattelfest? Ich weiß nicht, ob er es nicht kann, oder ob es die Nerven waren, oder ob es die Umstände waren, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut ist, dem nochmal einfach ein bisschen, weil letztes Jahr war er halt die Nummer 3. Und das hat halt bedeutet, mit Piquets Verletzungen, dass er eigentlich in fast jedem großen Spiel gespielt hat und dafür ist er einfach noch nicht bereit.
Ja.
Heißt nicht, dass es nicht wird, aber ich glaube, dass es eine Konstruktion ist, mit der er eher an den Punkt kommen kann, dass es wirklich wird, bevor er halt wie Longley, der mental komplett im Sand ist, weil er einfach runtergemacht wurde, über Jahre, was auch ziemlich traurig ist. Ja, er hat die
selbst zuzuschreiben.
Ja, aber trotzdem ist es einfach eine Abwärtsspirale, die
ja auch... Ja, dann, er hat die Dynamik.
Und die halt auch von Fans und Medien betrieben wird, die eigentlich den Verein wollen und haben, das schadet dann, also die den Verein mögen und das schadet dann dem Verein, weil der Spieler einfach also wegbricht, der ein guter Spieler war. Und das, ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut, dass es mit Garcia hoffentlich, oder dass er einfach mal in die zweite Reihe tritt und dann vielleicht mehr Zeit hat in den weniger wichtigen Spielen, vielleicht mehr Ruhe reinkriegt und so weiter und dann...
Aber das ist die Frage. Also das ist schon sowas, was ich bei der Innenverteidigerposition noch ein bisschen kritisch sehe. Wenn du so viele hast, die sich um die Plätze streiten, und da sehe ich jetzt mal, also vorrangig Araujo, Christensen und Koundé und dann direkt dahinter Piquet, wenn er fit ist, und Eric Garcia, schaffst du es dann, den Leuten halbwegs genügend Spielzeit zu geben und trotzdem zum Beispiel auch eine Konstellation zu haben, die genug Spielzeit miteinander hat, damit sie eine gute Chemie entwickelt, weil ich glaube, dass es gerade auch bei Innenverteidigern wichtig ist, dass du ein Verständnis miteinander hast. Und dazu braucht es einfach Spielzeit miteinander. Wenn du jetzt halt dauernd durchrotierst, damit die alle irgendwie spielen und sich weiterentwickeln können, kann das vielleicht verloren gehen. Und wenn du zu wenig rotierst, dann hast du halt ein Startduo, das zwar sehr gut eingespielt ist, aber sobald jemand ausfällt, hast du keinen Nachrück.
Das stimmt natürlich.
Du hast so viele Namen, dass es schwierig wird, glaube ich.
Aber ich meine, der eine Punkt ist, und die ist auch theoretisch da. Aber wenn es eine Dreier, aber wenn es eine Dreierverteidigung wird, dann hast du schon mal 3 von 5, die relativ regelmäßig spielen.
Ja.
Du hast theoretisch ist es dann halt die Aufgabe vom Coach, einen Piquet dazu zu bringen. Ja, klar, du willst nicht, da deine Karriere als Ersatzspieler beenden, aber du bist nicht mehr fit genug, du bist nicht mehr schnell genug, du bist vielleicht nicht mehr gut genug, um andauernd zu spielen. Nimm jetzt eine würdevolle Rolle für diese Saison ein oder vielleicht auch noch für eine weitere, aber so. Und dann quasi, dann ist er schon mal kein Problemfaktor im Sinne von, ich muss andauernd spielen. Mhm. Und dann hättest du halt da Eric Garcia dann vielleicht nochmal in Kombination mit den anderen dreien und dann wechselst du da durch. Dann geht schon,
finde ich. Ja, du brauchst ja de facto 4,5. Wenn du jede 60 Minuten einen Spieler auswechselst, das heißt nicht, dass es jeder in jedem Spiel drankommt, ja, nach 60 Minuten, aber brauchst du für drei Positionen 4,5 Spieler. Ja.
Aber bei der Innenverteidigerposition eine am seltensten gewechselten ist. Wechselst eher Flügelstürmer.
Aber ich sage trotzdem, die sind die ersten, die sich die gelben Karten holen. Also,
aber ich sage trotzdem,
abgesehen von Gavi.
Er
ist immer der Erste.
5 Innenverteidiger, wenn wir jetzt Umtiti außen vor lassen, für eigentlich 3. Mhm. Größtenteils drei Positionen, vor allem weil Araujo ja noch als Rechtsverteidiger Alternative gesehen wird, ist eigentlich das Minimum.
Ist halt die Frage, wenn Azpilicueta noch kommt, der spielt ja Rechtsverteidiger und Innenverteidiger.
Genau. Wenn er noch weitere Spieler.
Der kommt diesen Sommer nicht, wenn dann warten sie, glaube ich, bis nächsten, wenn er ablösefrei kommt.
Also wenn er noch weitere Spieler dazukommen, dann verändert sich das natürlich nochmal. Aber Stand jetzt, finde ich, ist es nicht überdimensioniert. Und weil wir gerade beim Thema sind, Stand jetzt, wir sind jetzt bei einer Stunde 16, deswegen würde ich mal sagen.
Es gab viel zu besprechen.
Es hat uns gerne zugehört bis zum Schluss. Wer es getan hat, möge sich melden.
Wenn wir nächstes Mal die Hausaufgaben prüfen.
Ja, möge sich melden. Was gibt's? Ich wollte erst sagen, wie im Chelsea, aber es ist mir ein bisschen zu teuer für.
Naja, so viele Leute sind das nicht.
Ein Soda-Zitron.
Also, das kostet fast genauso viel wie das Bier. Also, ich bin fürs Bier. Ich kann ja ein kleines Bier draus machen.
Na,
ein
Matthias-Bier. Komm schnell, ziehen wir es durch, hast recht. Ein Bier im Chelsea für jeden, der das jetzt bis zum Schluss gehört hat. Bedingung beim nächsten Mal, wenn wir dort sind, beim Barca-Spiel. Ich schränke dir schon ein bisschen ein. Ja,
gut, das ist ein Deal,
würde ich sagen. Damit können wir es beenden und verabschieden.
Also Chelsea, wenn du uns monetarisieren möchtest und da irgendwie Werbung schalten, gegen ein paar gratis Bier machen wir Werbung
für dich. Wir sind immer noch offen dafür, wir tauschen uns gegen 1 bis 2 gratis Bier, wenn wir haben nicht bis zum Schluss zurückhalten.
Ja, und Codewort wäre Chelsea Music Place, oder? Damit wir wissen, dass die Leute zugehört haben.
Ja. Zu schicken an einen von uns drei über diverse Messenger-Services.
Das heißt, ich krieg's eh nicht, weil alle auf WhatsApp sind. Also schön, wenn ihr das beantwortet. Ich bin fein raus.
Die Kosten werden geteilt.
Na, solange nichts bekommen, weißt du.
Genau, und damit verabschieden wir uns auch in unsere Winterpause, würde ich sagen. Wir hören uns im neuen Jahr.
Zum nächsten Transferfenster im Sommer.
Dann guten Rutsch.
Ja, und Visca Barça. Ciao.
Servus.
Ade.